Herzlich willkommen zu Was Heldentum, Blutsbrüder. Dieses Format ist eine Kooperation mit dem Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich darf meine heutigen Gäste vorstellen. Dr. Günther Böcking, Facharzt für Allgemeinmedizin und Notfallmedizin. Hallo und danke sehr, dass wir hier in Nesselwang bei Ihnen sein dürfen.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass in dieser Runde nochmal alle darüber sprechen können.
Ja, Felix Brunner, Sportler, Speaker, Buchautor, du bist unserer Hörerschaft bekannt. Hi Felix.
Servus in die Runde und hi Tommy.
Ebenfalls bekannt Patrick Nohe, Pressesprecher beim Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes. Hallo Patrick.
Hallo.
Felix, in welcher Beziehung stehst du zu Herrn Dr. Böcking?
Ja, wir sind per Du, der Günther und ich. Wir kennen uns jetzt schon eine Weile. Der Günther war mein Notarzt, der mich bei meinem Unfall, der jetzt im Januar sich zum 16. Mal jährt, mich gerettet hat. Er war Notarzt auf dem Rettungshelikopter, der mich barg und in die Klinik brach und auch, muss man ganz klar so sagen, mir in allererster Linie im ersten Moment das Leben gerettet hat. Und kurioserweise haben wir uns aber davor schon gekannt, tatsächlich. Denn wie ihr alle wisst oder ich schon in den früheren Folgen gesagt habe, ich war Bergretter, ich war fertig ausgebildeter Bergretter und dann ging es bei mir schon auch zu den ersten Zusatzqualifikationen, dass ich auch am Rettungshelikopter mitfliegen darf, am Tau oder an der Winde mitfliegen darf. Und da haben wir uns, glaube ich, das erste Mal bei einer Übung, genau bei einem Übungsszenario kennengelernt.
Mhm. Das heißt, man kannte sich im Vorfeld schon. Wie war das dann, als du da warst, 16 Jahre zurück, Felix dann zu sehen? Wusstest du schon, als der Notruf kam, um wen es ging? Wahrscheinlich
Nein.
Nicht.
Also das war eine ziemlich dramatische Aktion, die man wirklich im Detail auch dann wirklich noch behält. Wir waren eigentlich auf einem Primäreinsatz von Reute aus nach Oberjoch zu einer Fraktur alarmiert und das war auch das Glück, das Felix hatte. Wir waren Höhe Haldensee, da kam praktisch die Queralarmierung, sofort umswitchen auf einen anderen Folgeeinsatz abgestürzter Eiskletterer. Also der Alarm war sozusagen auf der Höhe. Wir konnten sofort eine kleine Schleife drehen und schauen, wo ist das und waren dadurch natürlich extrem schnell, ganz kurz nach dem Alarm waren wir an der Einsatzstelle. Und das Problem war eigentlich, dass man dort natürlich nicht landen kann, wie man das gewöhnt ist, vielleicht an einer Einsatzstelle an der Autobahn, wo dann der Rettungshubschrauber landen kann, sondern wir sind ein alpiner Rettungshubschrauber und sind gewohnt, teilweise angestützt erst auszusteigen oder eben mit einem Tau dorthin zu fliegen. Und das war in dem Fall, war das so, wir konnten die Einsatzstelle nicht primär erreichen. Wir wussten nur, es war an einem Eiswasserfall am Haldensee. Wir mussten praktisch erst die Maschine vorbereiten mit Tau. Das dauert auch seine Zeit, weil wir müssen landen. Das Tau muss unten an die Kufen montiert werden. Und dann wussten wir, dass wir mit Steigeisen hin müssen und das alles fertig machen und sind dann zu zweit an die Einsatzstelle geflogen. Und dann habe ich ihn schon gesehen und das Erste, was er noch gesagt hat, ich kenne die. Also das werde ich nie vergessen, er war sitzend ansprechbar an dieser Einsatzstelle, also nicht liegend, sondern er saß dort mit seinen schweren Verletzungen und dann muss man natürlich erstmal checken, wo sind die Verletzungen.
Genau, wie war das? Also du hast dann sofort als die Person, die zuerst da war, hast du sofort auch festgestellt, oh Gott, was das war die Schwere schon da deutlich?
Ja, das ist eigentlich schon von der Sturzhöhe, wenn man davon ausgeht, wie tief er gestürzt ist. Wenn er mit dem Kopf aufgeschlagen wäre, wäre das schon, hätte man nicht mit ihm reden können. Also da muss man von ausgehen. Man geht in der Notfallmedizin schon aus, Schockraumalarm ist immer bei 3 Meter Fallhöhe schon. Also das heißt, bei dieser Höhe weiß jeder erfahrene Notfallmediziner, da ist mit schweren inneren Verletzungen zu rechnen.
Mhm. Ja. Wie ging es dann weiter? Um es mal, wir haben ja alle schon in vorigen Folgen auch gehört, wie es bei Felix dann weiterging. Du hast es selbst auch erklärt, aber gerade aus deiner Sicht eines Notfallmediziners,
genau,
dass wir das noch einmal kurz rekapitulieren.
Ich weiß es nicht, ob du dich noch an den Einsatz so primär erinnern kannst, dass ich jetzt im Nachhinein, aber er hat mich...
Im Nachhinein bei mir ist es tatsächlich, sind es wie so Filmabrisse. Mhm. Also tatsächlich dieser Absturz. Ich lag dann da, ich habe realisiert, oder ich saß, lag, wie auch immer, hatte keine Schmerzen durch einen extrem hohen Adrenalinausstoß und durch das Kreislaufverhalten, das der Körper dann in dieser Situation hat, habe aber gemerkt, wie es im Bauchraum, im Beckenraum mollig warm wurde einfach, was für mich so immer auch diese Zeichen waren für einen hohen Blutverlust. Ich habe das sehr wohl gespürt, da ist was ganz Schlimmes. Und dann kam es wirklich so Bilder abfolgend. Ich habe realisiert, die Maschine ist über mir. Ich habe davor noch die mehr oder weniger hysterischen Begleiter von mir miterlebt, denen ich eigentlich noch gesagt habe, angeleitet habe, was sie jetzt zu tun haben, wie sie, dass sie sagen sollen, ich bin selber Bergretter, sagt, dass ich viel Blut verloren habe, dass es wirklich auch schnell gehen muss. Und das ist ja dann zum Glück auch so gewesen. Und dann kann ich mich noch erinnern, dass ich dich eben gesehen habe und dann war es das eigentlich für mich. Und da ist es bei mir mehr oder weniger abgerissen.
Also wenn das gerade so interessant ist, also ich weiß natürlich eigentlich die Details schon, die meisten Einsätze hat man schon irgendwo wieder doch gespeichert, sind abrufbar. In dem Fall kamen wir zu ihm zu zweit. Das ist eine normale Situation, ein Bergretter dazu und ich als Notarzt habe das dann gesehen, wie schwer es mit dem, welche schweren Verletzungen er hatte. Und dann gibt es dann einen kurzen Bodycheck und es ist natürlich völlig klar, dass hier Zeit das Entscheidende ist, weil man kann als Notarzt noch so gut sein, aber es kann bei solchen Verletzungen kann einfach nur die Klinik helfen. Das heißt, er muss so schnell wie möglich auf den OP-Tisch. Und naja, für mich, ich habe ihn dann sogar Zugänge gelegt, also für Flüssigkeitsgaben und für eine Narkosevorbereitung. Und ich hatte jetzt das Problem, man kann einen ansprechbaren Patienten nicht einen Beatmungstubus reinschieben und ich muss dann entsprechende Narkose machen, was ja an sich schon ein Risikokonstellation auch mal in der Klinik ist. Jeder weiß, wenn er eine Blinddarm-OP vorher hat, die ganzen Aufklärungen, was passieren kann. Und an so einer Einsatzstelle, wo es dann über uns auch noch Eiskletterer gab, die wir von unten noch warnen mussten, dass dir nicht noch einer irgendwelche Eisbrocken auf uns loslässt. Wir waren doch mit Steigeisen unterwegs. Alles vorbereiten und dann Narkose einleiten, was im Sitzen dann schwierig ist. Und ich habe ihn dann im Sitzen intubiert und habe dann die Narkose fortgeführt und dann muss ich ja überlegen, wie kommen wir jetzt weiter und da gab es ja nur den Tau-Einsatz. Das heißt, ich musste dann abschätzen, wie viel Narkosemittel brauche ich jetzt, wie schnell dauert das oder wie lange dauert das und wir müssen ihn eben in den Bergesack rein. Die Maschine muss hergerufen werden, das geht alles nicht so schnell. Also man muss dann sagen, Patient ist soweit jetzt versorgt, bitte mit der Maschine mit dem Tau kommen, Narkose fortführen und er wurde dann unter Vollnarkose, wie im OP-Tisch im Bergesack, erstmal an den Haltensee zu einer Zwischenstation verbracht, von dort umgeladen, dass er hinten in die Maschine reinkam und dann auf schnellstem Weg dann intubiert, beatmet, sagt man dann, in den Schockraum, in das Klinikum, in die Unfallklinik in Murnau, die BG-Klinik. Mhm.
War da auch Ihnen schon relativ schnell klar, dass Felix sehr viel Blut verloren hat und dass er Blut brauchen wird, Blutpräparate?
Also grundsätzlich sind diese Verletzungen ähnlich wie bei schweren Motorradunfällen, wenn, ich darf das glaube ich sagen vom Verletzungsmuster, weil einfach Venengeflechte teilweise betroffen sind, die extrem schwer therapierbar sind und jedenfalls mir war eigentlich schon klar, dass es sich da um eine schwere Verletzung handelt und dass da höchste Eile geboten war. Also wir konnten draußen nicht mehr machen als Narkose machen, Wärmeerhalt, das ist ganz wichtig bei Traumapatienten und dann unter Narkose in die Klinik. Also das war für mich ganz vordringlich, ganz schnell. Das ist Zeit. Es gibt in der Traumatologie draußen die goldene Stunde, wo man sagt, die Golden Hour und innerhalb einer Stunde am besten nach Unfallgeschehen. Das ist in so einer Situation extrem schwer einzuhalten, weil ich hatte es eben geschildert, bis man das Tau aufgebaut hat, bis man dorthin geflogen ist und so weiter.
Wäre man tatsächlich heute auch schneller, weil der RK2, mit dem du damals gekommen bist, mittlerweile auch eine Winde hat?
Ja, definitiv. Die Diskussion der Winde ist nicht so einfach. Wir hatten die schon immer wieder mal, weil die ersten Maschinen waren schon mit Winde. Aber der RK2 ist einer der ersten gewesen, der sie hier im Allgäu überhaupt hatte. Wir waren aber auf dieses Tausystem extrem gut trainiert.
Ja.
Also man muss sagen, ich bin von Anfang an vom RK2, also erst 2002 kam die Maschine nach Reute und ich im März und ich war im August schon mit dabei mit den ersten Schulungen und Taueinsätzen und wir waren wirklich Spezialisten in diesem Gebiet. Man wird dann wirklich sehr, sehr schnell, aber das ist der Vorteil der Winde. Ich bin ja jetzt immer noch im Kontakt mit Kollegen, weil ich dort immer noch Notarzt war. Ich war jetzt am Samstag, Sonntag wieder im landgebundenen Rettungsdienst und da kann ich noch mit meinen jetzigen Kollegen sprechen und da können wir uns austauschen. Die Winde ist da schon ein Riesenvorteil. Vielleicht, ob das jetzt 10 Minuten oder ausgemacht hätte, aber es geht natürlich schon etwas schneller.
Was mich interessiert, Felix, ist, du hast ja auch so ein bisschen beschrieben, dass du da so eine Selbstdiagnose durchgeführt hast. Hast du da schon dran gedacht irgendwie? Als du wusstest an Blutverlust, hast du dir selbst die Fragen gestellt, von denen du gedacht hast, die würde ich jetzt jemand anders oder einem anderen Patienten, Patientin stellen? Warmes Gefühl im Bauch? Hättest du dann gefragt, ist ihnen warm im Bauch, wird ihnen gerade warm? Und hast du da schon wirklich so an Blutverlust gedacht, Blutkonserven? Wahrscheinlich denkt man, ich weiß nicht, was man da denkt in dem Moment.
Nee, an ganz konkret an die Blutkonserve habe ich nicht gedacht. Ich habe nur realisiert in meinem Beckenraum, ich weiß auch nicht, ob es Wärme war in dem Sinn oder ob es ein Druck war oder es war ein Alarmsignal für mich im Becken und im Bauchraum. So beschreibe ich es jetzt einfach mal. Und was ich dann ganz konkret schon, um deine Frage zu beantworten, in der Klinik brauche, in dem Moment keine Ahnung. Obwohl ich selbst auszubildender Krankenpfleger und fertig ausgebildeter Bergrettungssanitäter war, habe ich keine Ahnung gehabt. Ich wusste nur, auch das, was Günther die ganze Zeit sagt, Schnelligkeit.
Ja.
Schnelligkeit. Und das habe ich von Anfang an auch meinen zwei Begleitern so gesagt, die Dringlichkeit, dass das jetzt schnell gehen muss, dass ich mir überlebe, das wusste ich.
Schnelligkeit ist A und O.
Ja. Genau. Ja, es ist auch, also dieses warme Fließen, ja, das ist typisch. Dieses, was fließt unten irgendwie, das innerlich, das merken die. Aber letztendlich auch für mich war die Diskussion, dass er Blut braucht, natürlich, aber für mich war das Entscheidende, den Felix stabil nach Monat zu kriegen. Also ist mich völlig klar, dass die, also man darf sich jetzt nicht vorstellen, ich mache jetzt schon Kreuzblut oder nehme irgendwas ab und bereite vor, welche Blutgruppe, das geht in der Klinik sowieso schnell.
Okay.
Also das ist etwas, was heute mehr Bedeutung gewinnt, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war einfach nur klar, Geschwindigkeit. Und wenn man mit dem Hubschrauber unterwegs ist, ist das ja die wahnsinnige Stärke. Und in der Regel sind auf den Maschinen schon sehr erfahrene Notärzte, das ist einfach auch nichts für einen Anfänger. Also das muss ich sagen, das sind Einsätze, die viel Erfahrung und viel bedeuten und auch erfordern. Und dann, mir war das eine Selbstverständlichkeit und das ist vielleicht etwas ganz Tolles, was man immer wieder sagen muss. Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass Blut da ist. Und das wird in letzter Zeit, muss man sagen, wir müssen die Leute wieder motivieren. Ich hätte nicht gedacht, als ich bei dem Einsatz war, jetzt müssen wir mal schauen, welche Blutgruppe hat er und welche Klinik fliegen wir an, sondern das wird vorausgesetzt.
Ja. Guter Hinweis, ja.
Also, was mich noch interessieren würde, also selbst wenn man jetzt in einer fliegenden Blutbank unterwegs gewesen wäre, wäre die Entscheidung gewesen, ihm vor Ort das nicht zu geben, sondern wirklich erst im Krankenhaus?
Also wie gesagt, in dem Moment gab es nicht, aber es gibt jetzt mittlerweile, gibt es ja mit Blutkonserven besetzte Maschinen. Das fing an, soweit ich weiß, in London, wo ein rein traumatologischer Rettungshubschrauber stationiert ist. Wir waren ja ein Mischhubschrauber für Bergunfälle, alpine Rettungen, Motorradunfälle, Verkehrsunfälle, Kletterunfälle.
Verlegungen auch.
Also ja. Ich habe auch ganz andere. Ich habe Bergsteiger geholt, die schwere offene Schädel-Hirntraumata hatten und so weiter. Also die auch gefährlich sind. Aber das sind Dinge, wo man unterscheiden muss, hat jetzt jemand ein schweres Schädel-Hirntrauma, also eine schwere Kopfverletzung mit Bewusstlosigkeit. Dem kann ich vor Ort schon relativ gut helfen durch eine vernünftige Versorgung, Intubation, Beatmung. Aber hier beim Felix, er war ja völlig klar, da war nicht der Kopf das Problem, sondern die schweren inneren Verletzungen mit Blutung. Und da ist für mich als allererstes die Zeit gewesen. Und wenn ich jetzt tatsächlich, ich glaube zu sagen, es muss ja auch alles gemacht werden. Also wenn ich sehe, es war in diesem Einsatz keine Minute, die irgendwo daneben gegangen ist, sondern das ging eins nach dem anderen. Und ich weiß nicht, ob ich die Zeit gehabt hätte, ob ich jetzt da konkret, wenn ich es gehabt hätte. Man muss dann schauen, welche Blutgruppe muss bestimmt werden. Es muss Kreuzblut gemacht werden. Aber da bin ich jetzt kein Experte drin. Aber man hat in Europa so ein bisschen das Bestreben, möglichst viel vor Ort zu machen, während in Amerika, in den Vereinigten Staaten eher das Prinzip Hit and Run ist, also die Leute schnellstmöglich dem Chirurgen zuzuführen. Und man weiß mittlerweile noch nicht, was jetzt die bessere Variante ist. Aber ich denke mal, auch heute ist die Gabe von Blutkonserven draußen, wird wahrscheinlich immer mehr kommen. Oder man hat auch überlegt, ob man Blutersatzprodukte nehmen kann. Jetzt gibt man einfach nur Flüssigkeit und da hat sich das Prinzip auch verändert. Früher hat man Volumen gegeben, bis zum geht nicht mehr. Heute sagt man permissiv, also nur wenig versuchen, nicht zu viel Flüssigkeit geben, eher mit Katecholaminen, bestimmten Medikamenten den Blutdruck oben halten und ganz schnell in die Klinik. Und hier ist vor allen Dingen wichtig, in eine Klinik, die dafür geeignet ist, mit Voranmeldung. Ja, dass man gleich sagt, die Kommunikation, wir haben das schwere Traumabild vor uns und dann sind die vorbereitet und dann sind so viele in der Klinik, die sofort damit beschäftigt sind, Blut abzunehmen, Kreuzproben zu machen und dann das Blut, also das Blut ist extrem wichtig. Aber zu Ihrer Frage nochmal, ob es mir vor Ort, bei dem, was ich da machen musste, es war ja wirklich eine bergetechnische Herausforderung, da wüsste ich nicht, wo ich danach die Zeit gehabt hätte, weil wir waren ja nicht so weit weg von Murnau. Das sind 15 Flugminuten.
Ja. Bei Vollgas.
Ja, also ja, es geht um Schnelligkeit, aber dass es ja mittlerweile dann auch Helis gibt, die Blutpräparate an Bord haben und gibt diese es, Veränderung auch jetzt eintritt mit Ersatzprodukten etc., ist ja auch zumindest ein Hinweis darauf, dass man sich gegebenenfalls irgendwie diese Flexibilität oder die Entscheidung vor Ort, die ja dann vielleicht auch dem Notfallmediziner obliegt, Sie haben es ja gerade beschrieben, absolut, dass man das vielleicht zukünftig dann auch noch, dass man vielleicht die Option hat.
Ne? Also wird sicher mehr kommen. Sagen. Also ich glaube auch, und dann muss man eben wissen, was habe ich für Unfälle, wie weit bin ich von der Klinik weg? Das wird ja immer ein größeres Problem. Also da, wie gesagt, ich bin da kein Experte drin, aber es gibt ja auch Massenunfälle, wo ich erstmal primär versorgen muss. Das muss man alles so mit überlegen bei solchen Entscheidungen. Aber da sind natürlich, weil es gibt es eben von verschiedenen Institutionen jetzt, auf den Hubschraubern primär und die haben diese Produkte dabei. Das gibt es schon definitiv. Aber ob es jetzt in dem konkreten Fall, wo es mit diesem Bergetechnischen ist, wo ich sage, das ist wie, wenn ich jemanden aus einem brennenden Haus rausholen muss.
Ja, auch so, wenn man jetzt hat noch vielleicht noch einen anderen Aspekt aus der Bergrettungsseite, also das kannte ich auch so, jetzt gerade hochalpine Einsätze, kann es zum Beispiel auch sein, dass so ein Rettungshelikopter am Landeplatz nochmal komplett ausgeladen wird,
Bänke
ausgeladen werden, dass die Maschine leichter wird, dass man in der Höhe leistungsstärker und länger agieren kann zum Beispiel. Ja. Und da fliegt man dann im Endeffekt nur noch mit einem Klettergurt und einem Taschenmesser hoch und einem Rettungsrucksack
und, so mehr. Und die Eigengefährdung spielt eine Rolle. Also das sind keine Einsätze, wo man, wenn ich jetzt hier bodengebunden fahre zum schweren Verkehrsunfall, dann komme ich zu, die Feuerwehr ist dabei, ich kann eingreifen und sagen, ich kann was machen, wieder zurücktreten, die Feuerwehr macht. Aber dort, man ist, der Unterschied in der Luftrettung, gerade in der Bergrettung, man ist Teil des Notfalls. Ob man im Lawinenkegel steht oder ob man auf der Lawine ist oder ob man im Eiskanal ist oder ob man in dem, das ist, man muss erstmal das Hinfliegen am Tau schwierig, kann Gefahren mit sich führen, dann auch das schwebend Aussteigen manchmal, das weißt du auch, Felix. Oder allein schon noch an der Einsatzstelle zu sein und oben über uns sind noch Eiskletterer, die das noch gar nicht registriert haben. Oder überhaupt Steinschlag. Das sind alles Dinge, wo man sagt, wir müssen schnell weg. Also deshalb sage ich mal, glaube ich, dass die wenn dann am Zwischenlandeplatz, aber an so einer, wir müssen, das ist keine Crashbergung, weil Crashbergung wäre, ihn packen ohne Narkose, ohne alles, weg, aber da war er mir viel zu instabil.
Mhm. Boah, Teil des Notfalls. Ich glaube, das ist etwas, was ich auf jeden Fall mitnehme aus diesem Gespräch. Umso wichtiger ist es ja dann, und deswegen sind wir heute auch da, dass man da ausgebildet ist, dass es auch Menschen gibt, die das ja machen. Ne? Also wir brauchen das Blut, haben wir schon besprochen, extrem wichtig, dafür nochmal Aufmerksamkeit zu schaffen, dass das eben auch keine Selbstverständlichkeit ist, aber es braucht auch Menschen wie Sie, die dann auch diese Notfallmediziner sind. Gibt es da vielleicht auch mal einen kurzen Hinweis, kurzen Überblick, wie viele machen das? Also ohne, dass ich jetzt vorher mich darüber informiert habe, ist es üblich, dass es jetzt in der Region diese Personen gibt? Wie lange machen Sie das auch schon?
Also ich bin seit über 26, 27 Jahren im Rettungsdienst. Man fängt immer landgebunden an, landgebundener Rettungsdienst mit einem Notarzteinsatzfahrzeug, fährt man zur Einsatzstelle. Und das sind Verkehrsunfälle, das sind internistische Notfälle, Herzinfarkt, Schlaganfall, alles dieses oder Kindernotfälle. Und nach einer gewissen Erfahrung, 4-5 Jahre Vorlaufzeit, ist man überhaupt in der Lage, Notfälle auf einem Rettungshubschrauber zu bewerkstelligen. Und dann gehört natürlich gewisse alpine Ausbildung dazu. Also das ist schon was Besonderes, auf so einem Rettungshubschrauber zu fliegen, insbesondere auf einem alpinen, weil man muss schon einiges mitbringen. Und man muss auch sehr, sehr viel Freizeit mitbringen, um bestimmte Lawinenübungen mit dem ganzen Team, mit der Maschine zu machen, mit der Bergrettung, mit Lawinenspezialisten, mit Lawinenhunden. Also da muss man regelmäßig Übungen machen. Oder auch die Tauflüge, wo der Notarzt am Anfang oder der Bergretter sogar den Piloten einsprechen muss, um da an die Einsatzstelle zu kommen. Bei ihm war das nicht so einfach. Da muss man schon am Tau, ist man dort, und dann muss einer, entweder Bergretter oder der Notarzt, sagen, wie schnell fliegt er, wie langsam, mit Sinkgeschwindigkeit vorab. Das sieht so toll aus.
Genau bei so einer Übung haben wir uns ja auch
kennengelernt. Genau, und da haben wir uns
kennengelernt.
Das ist ja
genau bei so einer Übung im Herbst, glaube ich, davor. Genau. Im Januar war der Unfall, 17. Januar, und im Herbst, im Spätherbst.
Also man braucht auf jeden Fall, wie der Felix auch in der Bergrettungsausbildung hat, muss man schon erfahrener Notarzt sein, muss bestimmte Spezialqualifikationen mitbringen, um überhaupt im Gelände sich bewegen zu können. Mhm. Und es ist einfach eine Teamarbeit. Da ist ein Pilot, da ist ein Rettungs- oder Bergretter dabei und der Notarzt. Und im Grunde, manchmal ist mehr der Bergretter der Entscheidende, manchmal ist der Pilot, der ganz kitzlig fliegen muss. Manchmal ist es der Notarzt, der was Besonderes leisten muss, und bei ihm war eine Schnittmenge aus allen dreien.
Sehr gut, ja. Aber ich glaube, viele wissen auch nicht, mich inklusive, dass es wahrscheinlich dann auch, man könnte ja sagen, ist eine normale Praxis hier auf dem Dorf, Allgemeinmediziner, Hausarzt, dass dann da auch so ein Notfallmediziner drinsteckt. Ich glaube, das wissen die wenigsten, könnte ich mir vorstellen.
Also das ist aber auch wirklich meine Spezialgeschichte. Also ich bin kein normaler Hausarzt. Ich habe zwar auch eine Hausarztpraxis, aber als ich nach Nesselbank kam, war schon völlig klar, dass ich in der Bergrettung eine Rolle spielen muss. Ich bin in den ersten Jahren, als die Maschinen noch gar nicht so da waren, teilweise mit der Bergwacht, heißt es ja hier eigentlich, mit der Bergwacht raus, mit dem Shido hoch. Ich habe Schultern eingerenkt unter Kurznarkose. Das hat sich so langsam entwickelt. Also ich bin nicht hierher gekommen, Praxis auf und in den Hubschrauber, sondern ich habe lange, lange, lange viele Einsätze gefahren. Ich war auch sogenannter Außenstellennotarzt. Ich habe bis zu 300 Einsätze im Jahr gefahren und geflogen. Und das muss eine Leidenschaft sein, denn man muss wirklich ständig im Einsatz sein, sonst kann man das nicht bringen. Und Fortbildung, Fortbildung, Fortbildung.
Wollte ich gerade sagen, also ich glaube, da haben wir beide die gleichen Erfahrungen. Und wir haben viele Leute kennengelernt, kennen nach wie vor viele Leute, die in der Bergwacht tätig sind, die, sage ich mal, Sanitäter sind, die aber dann auch Arzt sind, Notarzt sind. Und die haben aber alle eines gemeinsam, sind unglaublich engagierte Leute, unglaublich motivierte Leute, die sehr, sehr viel private Freizeit opfern, um sich in dieser fortzubilden, um am Berg gut zu sein, um sich die Erfahrung auch anzueignen. Weil wie gesagt, ein guter auf dem Rettungshelikopter ist der Notarzt, der Pilot und ein Bergrettungsspezialist, der selber Bergretter ist, /selber Bergsteiger ist. Und der trainiert ja nicht während einer Arbeitszeit, sondern der geht in seiner Freizeit privat in die Berge und wird dadurch auch immer routinierter. Und es sind alles Leute, die unglaublich engagiert sind. Und ich glaube, auch da haben wir wieder eine Schnittmenge zu den Blutspendern.
Ich wollte es gerade sagen.
Genau.
Das ist,
also, du, da ist unglaublich viel Herzblut dabei. Und ich glaube, das ist es, wo du einen Mehrwert hast für unsere Gesellschaft, den ganz viele Menschen nicht so auf dem Schirm haben und dem, wo wir, sehe ich mich auch als Botschafter für den Blutspendedienst, als Redner, als Vorbild, dass man darauf aufmerksam macht, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es solche Leute gibt im Rettungsdienst oder auch die Blutspender.
Ja, deswegen zählen wir sie alle auch zu den stillen Helden des Alltags, weil ich glaube, es ist jetzt erwiesen, es funktioniert, diese ganze Kette funktioniert nur durch Leute, die über das normale Maß hinausgehen.
Genau.
Das sind Blutspenderinnen und Blutspender, die in ihre Freizeit Blutspenden gehen. Das sind stille Helden wie Herr Dr. Böcking, der Seminare besucht, der immer weiter an Techniken arbeitet und feilt. Das sind Leute wie du, die sich dafür einsetzen, dass andere Leute Blutspenden gehen. Also ich glaube, man muss in der Gesellschaft übers normale Maß hinaus, damit wir weiterhin solche starken Leistungen verbringen können.
Also man muss das schon klar sagen, ich fahre wirklich viel zu lange schon Notarzt. Es ist eine Teamarbeit. Der Notarzt ist nur so gut wie sein Team. Ja. Er braucht eine unfassbare Assistenz, die einem wirklich, ich weiß es noch genau, auch bei seinem Einsatz, die einem von den Augen ablesen können, wie ich reagiere, wie ich mit ihm spreche, wie ich jetzt, was ich plane und wo dann der Notfallsanitäter oder der Bergretter, der auch diese Teilausbildung hat, dann sieht, wo könnte er jetzt Schwierigkeiten kriegen, vorausdenken, mitdenken. Also das ist nicht nur die Leistung für so etwas brauche ich extrem gute Assistenz. Ich brauche einen wahnsinnig guten Piloten dazu. Also nur in diesem kleinen Teil. Das ist dann nicht nur, es steht zwar ganz groß auf dem Hubschrauber, auf dem RK2 drauf, Notarzt. Da witzeln wir dann manchmal, haben wir dann rumgewitzelt. Ja, schau mal, was da drauf steht, wenn wir so ein bisschen so Späße hatten. Aber man ist davon abhängig. Und das geht dann bis zum Blutspender. Also wenn wir den nicht haben, dann jeder, der seinen Teil dazu beiträgt oder auch an einer Unfallstelle, erlebe ich das auch in der landgebundenen Rettung jetzt noch. Ich bin ja nicht mehr in der Hubschrauberrettung. Ich mache zwar Flugambulanzdienste, aber nicht mehr in der Luftrettung. Und auch hier bin ich so angewiesen manchmal und dankbar, wenn ich engagierte Personen, Menschen habe, denen ich auch mal was anvertrauen kann oder mal sagen kann, hilf, kannst du da helfen und mit integrieren. Und das ist Gold wert.
Ja, absolut. Absolut, ja. Gibt es, Herr Dr. Böcking, noch eine persönliche Story von Ihnen zum Thema Blutspende, gerade auch vielleicht aus Ihrem Umfeld?
Also ich habe eine persönliche. Ich war früher auch ehrenamtlich im Rettungsdienst drin und ich werde nie vergessen, da war ich auch Fahrer, so eine Art Notarztfahrer und da hieß es plötzlich aus einer größeren Klinik, wir brauchen einen Blutspender mit. Ich habe null negativ, also das ist eine sehr seltene Blutgruppe und ich weiß es noch ganz genau, ja klar, ich soll da hinfahren und ich hatte noch nichts gegessen und nichts getrunken und habe gespendet und musste gleich wieder zurück und bin dann abends nach dem Dienst dann zu einem Spätzle gefahren und habe dann eine Flasche Bier getrunken. Ich war völlig, weil ich ja nicht so wie ein normaler Spender, das kennen wir alle, man geht dorthin, man ist nicht nüchtern, man ist ja nicht von der Arbeit weggeholt, das war ja notfallmäßig sozusagen, sondern man kriegt dann Getränke, aber ich kam ja aus dem Dienst sozusagen und hatte das jetzt nicht und das werde ich nicht vergessen. Und dann, das war mein persönlicher Einstieg.
Stark. Sehr, sehr gut. Felix, was würdest du sagen? Wie haben sich so die letzten 16 Jahre, auch eure Beziehung, auch heute, wenn ihr euch seht, ihr duzt euch, da ist eine besondere Verbindung da, natürlich auch durch den Unfall, ihr kanntet euch aber vorher. Was macht das jetzt aus, wenn du auch ihn reden hörst?
Also wir kennen uns ja über die Jahre, haben uns nicht oft gesehen, aber immer wieder mal.
Ab und zu mal, ja.
Und haben auch immer wieder voneinander gehört und mitbekommen. Und das finde ich sehr, sehr toll. Auf jeden Fall, also der Günther ist für mich, das ist der Erste, der bei mir am Unfallort war, der mir geholfen hat, der mir gerettet hat. Und das ist auch so in meinem Buch drinnen, das ist in meiner Geschichte drin, wenn ich auf Vorträgen, nicht bei jedem Vortrag wird dieses Szenario erzählt, aber bei manchen schon, da ist es immer ein großer Bestandteil, das wird immer ein Bestandteil sein. Auf der anderen Seite ist es schön auch zu sehen, und das ist immer wieder bei dem Thema, dass es auch einfach nur ein Mensch ist und dass wir zusammen eine Geschichte haben letztendlich. Ja. Und von dem her auch schön, dass wir sie heute teilen können.
Was noch ganz besonders ist beim Felix, das habe ich in meiner ganzen Zeit nur einmal erlebt und das habe ich auch nachher nie mehr gemacht. Ich bin ja derjenige gewesen, damals bei dem Unfall, der ihn zumindest als letzten erstmal gesehen hat und mit ihm gesprochen hat. Und da ich ihn von der Bergrettung kannte, das habe ich in meinem Leben dann auch nie wieder gemacht, habe ich seine Eltern angerufen. Ich habe rausgekriegt.
Das ihnen übrigens auch sehr gut getan hat.
Ja, die waren natürlich schockiert, aber ich habe versucht, die Nummer rauszubekommen und habe dann gesagt, wie ich heiße und habe gesagt, ich habe ihren Sohn, das haben sie schon gehört, wie ich dann zu Hause war nach dem Einsatz und habe gesagt, ich bin der Notarzt gewesen, der ihn dann auch versorgt hat und ich bin ja von schwersten Verletzungen ausgegangen. Man hätte ja mit dem Versterben rechnen können. Mhm. Und es ist manchmal ganz bedeutend, die Angehörigen, die möchten dann manchmal gerne wissen, hat er gelitten, hat er Schmerzen gehabt? Und habe ich gesagt, ich habe ihn gesehen, er ist in guten Händen und Sie wissen, wer der Notarzt ist. Und wenn Sie noch was wissen wollen, dann können Sie mich gerne anrufen. Das war einfach nur, weil wir schon das richtig eingeklickt wie so Karabinerhaken, weil die Verbindung war plötzlich da. Ich hatte plötzlich jemanden vor mir, der eigentlich zum Team gehört, zum Team der Bergrettung. Mhm. Und das ist bei allen Einsätzen in diesen, auch bei behördlichen Sachen oder bei Polizei, wenn es auch noch um Menschen geht, die eigentlich zur Hilfsgruppe gehören und plötzlich selber zum Notfall werden. Und das war noch etwas, was ich auch sage, das war schon etwas Besonderes, dass ich eben die Eltern da angerufen habe.
Ja, oft trifft der Titel Was Helden tun zu und heute ganz besonders. Vielen, vielen Dank für diese Geschichte, gerade auch euch beide da zu haben. Und in der nächsten Folge, Patrick, sind wir in Wiesentheid beim Europas modernsten Blutproduktion und Logistikzentrum oder Labor. Ne?
Das ist richtig. Unser großes Produktions- und Logistikzentrum, praktisch die Blutfabrik Bayerns, wenn man das so sagen darf.
Oder das Mekka der
Lebensretter.
Der Lebensretter. Sehr gut. Vielen, vielen Dank und alles Gute. Gerne. Bis bald und danke sehr fürs Zuhören. Tschüss.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ciao. Servus.
Dankeschön.
Sie nehmen es selbst in die Hand und schreiben ihr Skript. Bereit, Geschichte zu schreiben, komm ein Stück mit. Die Absicht deines Helden ist nicht bewundert zu werden. Der Antrieb zum Erfolg steckt immer in seinem Herzen. Ganz egal, wie hoch die Berge. Glaub an die Ziele in der Ferne. Leg Herzblut rein und greif die Sterne. Ein Architekt der Moderne. Wahre Stärke zu zeigen und schwere Taten zu meistern. Er steckt in dir, du kannst die Massen begeistern. Vielleicht morgen schon groß und nie wieder mehr klein. Unerschrocken im Sein, zieh das Schwert aus dem Stein. Das ist, was Helden tun. Das ist, was Helden tun. Was Helden tun.